Wir packen's an. Und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa. Über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir möchten heute über einen Fall sprechen, der in Hajnowka in Polen verhandelt wird. Es geht dabei um Unterstützende, die Menschen auf der Flucht geholfen haben, mit Suppe, mit Kleidung. Diesen Menschen droht jetzt eine Haft von bis zu 5 Jahren und ich spreche da nicht alleine drüber.
Ja, hallo, ich bin Miriam, auch von Wir packen's an und bitteres Thema, aber wichtig drüber zu reden, finde ich. Was denkst du?
Ja, hier ist auch Lisa, ihr kennt mich auch aus dem Podcast und ja, ich bin auch gespannt, heute über dieses Thema zu reden und wir haben ja schon mal eine Folge zur Lage an der polnisch-belarussischen Grenze gemacht im Dezember und jetzt geht's weiter mit dem Thema und ich bin gespannt, auch was du Fabian und du Miriam heute erzählen werdet oder eure Gedanken dazu teilen werdet.
Okay, dann fange ich einfach mal an. Also ich habe kurz nochmal Kontakt aufgenommen zu den Leuten, die dort jetzt direkt involviert sind oder zumindest indirekt aus Polen. Und die werfen schon sehr bange Blicke auf dieses Verfahren und machen sich vor allem auch Sorgen, wie das dann zukünftig weitergeht. Also wie sozusagen diese Bewertung dieser Verfahren dann im Nachhinein ausgeht. Wenn es also wirklich zu einer Verurteilung kommt, was das dann sozusagen auch juristisch für andere Helfende bedeutet. Und ja, Miriam, du hast ja schon von solchen Verfahren gehört. Was weißt du denn darüber?
Ja, das Problem dabei ist, also jetzt mit dem Hajnowka ganz aktuell gerade, aber auch in der Vergangenheit, ich würde mal sagen so in den letzten 8 bis fast 10 Jahren, ist, dass halt Leute angeklagt werden, Leute festgenommen werden, Leute vor Gericht gestellt werden, in der Regel in Verfahren, die dann unglaublich lange dauern, weil sie Menschen auf der Flucht helfen, weil sie Menschen auf der Flucht unterstützen. So, und wie du schon gesagt hast, Fabian, diese Hilfe, diese Unterstützung kann sein, dass sie ihnen Kleidung bringen, dass sie ihnen was zu essen bringen, dass sie sie vom Ertrinken retten, dass sie sie medizinisch versorgen. Also all das, was würde ich jetzt mal sagen, so Leute, die menschlich denken, schlicht und ergreifend als humanitäre Hilfe bezeichnen würden. Und in der Regel dauern diese, erschreckt es erstmal ganz fürchterlich, wenn du angeklagt wirst. Dann kosten diese Verfahren, diese in der Regel jahrelangen Verfahren, viel Zeit, viel Nerven und viel Geld. Und am Ende kommt dann nicht mal in der Mehrheit der Fälle eine Verurteilung bei raus, weil die halt oft wirklich auf Sand gebaut sind. Und ich würde jetzt mal die steile These wagen, das Ziel ist auch gar nicht unbedingt immer eine Verurteilung. Das Ziel ist vor allen Dingen erstmal eine Abschreckung.
Ja, das ist auch eine Sorge, die die dort auf jeden Fall auch haben, dass es sozusagen auch gesellschaftlich beeinflusst, dass es Leute davon abhält, zu helfen oder überhaupt zu unterstützen oder Unterstützende zu unterstützen. Also ja, was das sozusagen mit der gesamten Gesellschaft macht, wenn solche Fälle sozusagen ja stattfinden und publik werden und ja.
Ja, ich finde es interessant, Miriam, dass du jetzt gesagt hast, dass es sich auch so lange zieht, weil der Fall bezieht sich ja jetzt auf März 2022 und jetzt in 2025, also seit Januar, sind ja erst die Verhandlungen. Und das muss man sich ja auch überlegen, während dieser ganzen Zeit, also 3 Jahre lang, steht den Menschen, die jetzt angeklagt sind, einfach diese Verhandlung bevor. Und das ist ja auch schon eine totale mentale Belastung, wenn man die ganze Zeit weiß, das wird irgendwann kommen und ich weiß gar nicht, was dabei rauskommt. Also es ist nicht nur, dass irgendwie bis zu 5 Jahre Haft drohen, sondern auch diese ganze Zeit, in der man darauf wartet, was dort jetzt am Ende rauskommt, ist ja auch eine riesige Belastung.
Ja, und halt nicht nur eine psychische Belastung, sondern wenn du sowas schon mal mitgekriegt hast oder am Rande mitgekriegt hast, du musst einen Anwalt und eine Anwältin suchen und dann musst du dich um Akteneinsicht kümmern und dann finden Befragungen immer wieder statt, also jetzt nicht vor Gericht, sondern im Rahmen der Ermittlungen, die stattfinden. Dann musst du das Geld auftreiben, um den Anwalt oder die Anwältin bezahlen zu können. Oft finden dann die Vernehmungen, die Befragungen und auch die Anwaltstreffen nicht unbedingt an dem Ort statt, wo du selber wohnst. Also zum Beispiel Hajnówka in der Nähe von Białystok an der polnisch-belarussischen Grenze. Da sind Leute hingekommen, immer Freiwillige aus ganz Polen, um dort die Geflüchteten in diesem Urwald, die da ausharren und frieren und Hunger haben und Durst haben und krank sind, zu unterstützen. Aber die meisten von denen wohnen da nicht. Das heißt, du musst dann auch immer wieder dahin kommen, wenn es Termine gibt. Du musst in der Regel einen Anwalt finden, eine Anwältin, die bereit ist, dich an dem Ort zu vertreten. Das heißt, es kostet unglaublich viel Zeitaufwand, neben dem psychischen, und es kostet echt viel Kohle. Also du musst die Fahrtkosten mal wieder kriegen, du musst irgendwo übernachten und du musst halt Anwälte oder Anwältinnen letztendlich auch zahlen, weil eigentlich kannst du nicht erwarten, dass sie das alles pro bono machen, also für umsonst. Oder du musst jemanden finden, der Geld spendet oder genug Spenden einwerben, um das zahlen zu können. Also so. Das heißt, psychischer Druck, aber auch echt viel Zeit, viel Arbeit, viel Ressourcen in den jetzt mittlerweile 3 Jahren. Aber was ich gut fände, ist, wenn wir nochmal vielleicht kurz für die, die das nicht so mitverfolgt haben, nochmal kurz erzählen, worum geht es denn eigentlich bei dem Verfahren? Also was war da eigentlich im Frühjahr 2022? Worum geht es eigentlich? Worum geht es auch nicht? So, das fände ich ganz gut. Traut sich einer von euch beiden das zu?
Ja, also ich kann mal erzählen, was ich bisher darüber weiß. Also es geht darum, dass humanitäre HelferInnen im Wald zwischen der polnischen und belarussischen Grenze einer irakischen Familie mit 7 Kindern und einem ägyptischen Mann geholfen haben. Die haben Suppe verteilt, die haben Kleidung dorthin gebracht und hatten dann den Plan, die Menschen mit in den nächsten Ort zu nehmen, weil, und das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, Fabian und Miriam, die Situation dort im Grenzwald wirklich lebensbedrohlich ist. Die hatten seit mehreren Tagen nichts gegessen und getrunken. Und die wurden dabei beobachtet oder kontrolliert, wie sie die Flüchtenden im Auto mitnehmen wollten. Es ist aber nie dazu gekommen. Also die wurden quasi vorher daran gehindert, die Menschen mitzunehmen. Und dadurch gab es eben zuerst den Vorwurf der Schleusung, obwohl niemand mitgenommen wurde. Und das wurde aber irgendwann zurückgenommen, weil dann klar war, dass die HelferInnen eigentlich keinen Vorteil davon haben, sondern der Vorteil den Flüchtenden ja zusteht. Und deshalb ist jetzt der Vorwurf Erleichterung des illegalen Aufenthalts. Genau, also so viel weiß ich darüber. Ihr könnt sehr gerne ergänzen.
Ja, eine ganz wichtige Korrektur oder nochmal Präzisierung an der Stelle, nicht im Grenzgebiet, also nicht an der, sondern auf der polnischen Seite der Grenze. Also, ne, das ist ganz, ganz wichtig, weil am Anfang war der Vorwurf tatsächlich Hilfe zum illegalen Grenzübertritt und der musste dann fallen gelassen werden, weil natürlich waren die Leute schon längst auf der polnischen Seite der Grenze, weil alle humanitären HelferInnen in Polen helfen ausschließlich auf der polnischen Seite der Grenze. Und damals gab es auch noch eine Sperrzone, die sozusagen Frühjahr 22, die entlang der Grenze lief auf der polnischen Seite. Das heißt, selbst direkt an die Grenze auf der polnischen Seite ist niemand von den humanitären HelferInnen rangekommen. So. Deshalb mussten sie diesen Hauptvorwurf dann auch fallen lassen, ne? Weil Grenzübertritt total absurd, weil die Leute waren schon längst kilometerweit drin, die notleidenden Menschen kilometerweit drin in Polen. Und es ging ausschließlich um humanitäre Hilfe.
Ja. Und was ich also sehr interessant finde, oder vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal was sagen, weil ich selber war ja nie dort, aber ich weiß, dass Miriam, wir auch darüber geredet haben im Podcast im Dezember, wie schlimm diese Situation ist, wenn man in diesem Wald ist und man muss die Menschen dort zurücklassen, weil man sie nicht mitnehmen darf. Und deshalb, das ist ja auch noch mal ein Fall, der das so zeigt, dass die offensichtlich damit gehadert haben, die Menschen zurückzulassen und deshalb darüber nachgedacht haben, sie mitzunehmen. Und genau darin besteht eigentlich jetzt dieser schlimmste Tatbestand, dass sie die mitnehmen wollten.
Ja, als wir da waren, das war vorher, das war noch im Winter 21. Und da sind wir ja auch mit polnischen AktivistInnen zusammen da in den Wald gegangen, um Menschen direkt zu unterstützen, direkt zu helfen. Und da war unter anderem ein Mann dabei, der Diabetes hatte und tagelang in aufgeweichten, nassen Schuhen im Winter da versucht hatte rumzulaufen. Dessen Füße waren total kaputt. Der hat also wirklich so weiß ich nicht, so fast handflächengroße offene Stellen an seinen Füßen gehabt. Die waren so richtig, wie wenn man zu lange in der Badewanne sitzt und die Haut so weiß und ribbelig wird. So. Und das war, der dann von uns trockene Socken gekriegt und trockene Schuhe, die wir aus Deutschland mitgebracht hatten. Und die hat Creme, Salbe für seine Füße gekriegt von einer Medizinerin, die mit dabei war. Aber es war völlig klar, der wird nicht groß laufen können, der Mann. Und da die Entscheidung dann zu treffen, diesem Grundsatz zu folgen, wir helfen, wir unterstützen, aber wir dürfen sie nicht mitnehmen, um eben den gesamten Einsatz, die gesamte Unterstützung dort nicht zu gefährden. Das war total brutal, das war total grausam. So. Und normal betrachtet, also angenommen, das wäre in irgendeinem anderen europäischen Land, wäre das unterlassene Hilfeleistung gewesen, wenn du jemanden, der nicht laufen kann, mitten in einem Urwald sitzen lässt und einfach wieder weggehst.
Wisst ihr denn, wie da tatsächlich die Regelung ist? Also ist es wirklich so, dass es dieses Hilfeleistungsprinzip dort nicht gibt oder ausgesetzt ist? Oder was ist da los? Also eigentlich, wie du schon sagst, sollte es ja Konsens sein, dass man den Leuten da hilft, weil die eben wirklich in lebensbedrohlichen Lagen sind. Also wisst ihr da was drüber?
Ich weiß nicht, ob das explizit ausgesetzt ist. Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß aber, dass ähnlich wie es in Bosnien ja auch die Regelung gibt, zumindest in bestimmten Kantonen von Bosnien, dass du wirklich einen Prozess an den Hals kriegen kannst, wenn du Geflüchtete in deinem eigenen Auto mitnimmst. Dass es so ähnlich auch auf der polnischen Seite von der Grenze Polen-Belarus gehandhabt wurde. Ja, du kannst, das haben sie zähneknirschend hingenommen, Leute medizinisch versorgen, ihnen Essen und Trinken bringen. Also so, aber was du nicht darfst, ist sie halt mitnehmen, dann kriegst du sofort ein Verfahren an den Hals. Und selbst wenn es wirklich darum geht, sie ins nächsten Ort, damit sie dort besser versorgt werden können, mitzunehmen. Also genau das, was in Hainovka 5 jetzt passiert ist. Ob das jetzt wirklich tatsächlich eine Rechtsgrundlage dafür gibt, die auch vor Gericht Bestand haben wird, das wird uns dieser Prozess zeigen, denke ich.
Absolut. Ich glaube, das ist ja gerade das Interessante und Verrückte an diesem Prozess, dass dadurch, dass ja jetzt nicht mehr der Vorwurf der Schleusung im Raum steht, sondern wirklich durch die Bereitstellung von Nahrung und Kleidung jetzt der Vorwurf ist Erleichterung des illegalen Aufenthalts, das ist ja das Absurde. Also man hat Menschen geholfen und man wird angeklagt dafür, dass man es ihnen erleichtert hat, sich dort aufzuhalten. Und das ist ja dann quasi wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, Kriminalisierung von Hilfeleistung.
Ja. Und Miriam, kennst du das auch aus anderen Ländern? Also speziell dieses helfende Kriminalisieren?
Ja, also ich glaube, der erste Fall, der jetzt in dieser aktuellen Phase, würde ich mal sagen, die so 2015-16 angefangen hat, der erste Fall, der da in Deutschland ja Schlagzeilen gemacht hat, war der Fall von der Jugend rettet. Das war eine Hilfsorganisation, eine deutsche, die hauptsächlich damals aus wirklich Jugendlichen und Studis bestand, Schülerinnen und Studis, die Geld gesammelt haben, Schiff gekauft haben und im Mittelmeer Rettungseinsätze gefahren sind. Das für Menschen auf der Flucht, die da in Seenot waren oder die sonst ertrunken wären. Und deren Schiff, die Juventa, ist 2017 festgesetzt worden von italienischen Behörden, auch mit dem Vorwurf, die würden Schleusung betreiben. Da gab es dann sogar Überwachung und Wanzen, die sie auf dem Schiff versteckt hatten. Und 10 Leute aus der Crew sind angeklagt worden. Und das Ganze hat dann 7 Jahre gedauert. Und letztes Jahr, 2024, sind sie glücklich freigesprochen worden. Mittlerweile ist das Schiff total verrostet, kann auch nicht mehr benutzt werden. Die Organisation ist kaputt gegangen, hat sich auseinandergelebt und bewegt. Gelder gibt es natürlich auch nicht mehr, weil wer spendet für eine Organisation, die überhaupt nicht im Einsatz sein kann. Und es war schon auch eine fette Abschreckung, gerade für diese sehr jungen Leute, die da angefangen hatten, sich zu engagieren. Und du musstest dich halt fortan fragen, wenn ich mich freiwillig melde, um für so einen Hilfseinsatz im Mittelmeer, kann das passieren, dass ich im Knast lande? Kann das passieren, dass ich 7 Jahre lang Prozesskosten und Anwaltskosten und für jeden Prozesstermin und jeden Verhörtermin nach Sizilien fliegen muss? So. Und das ist jetzt so gegen deutsche HelferInnen, UnterstützerInnen so. Und ich glaube, Lisa, du kannst da noch mehr dazu erzählen, dass es jetzt, und das ist eine etwas neuere Entwicklung, auch krass geht gegen Geflüchtete selber, die quasi verantwortliche oder helfende Rollen auf der Flucht übernehmen, oder?
Ja, genau. Also es gibt ja mehrere Fälle in Griechenland, in denen Geflüchtete selber festgenommen wurden und vor Gericht gestellt wurden, weil sie das Boot, in dem sie von der Türkei nach Griechenland gekommen sind, gelenkt haben. Und man weiß, dass es wie das abläuft. Menschen gehen in die Boote und irgendjemand muss das Boot lenken. Da ist nicht jemand dabei, der das Boot dann rüberfährt. Das heißt, irgendjemand aus der Gruppe von Geflüchteten, die auf diesem Boot sind, muss das Boot lenken. Und es gab jetzt mehrere Fälle, wo Geflüchtete wegen Schleusung festgenommen und auch verurteilt wurden, weil sie das Boot gelenkt haben.
Ja, und ich denke mal, wenn wir jetzt nochmal den Blick quasi so eine Ebene höher versuchen mal zu richten. Also die konkreten Fälle, die ganz fürchterlich sind für die konkreten Betroffenen und ihr jeweiliges Umfeld. Aber auf so einer ein bisschen abstrakteren Ebene ist es natürlich eine Strategie, die macht, dass sich jeder und jede 2, 3, 4 oder 5 Mal überlegt, traue ich mich das? Also traue ich mir zu, Leuten, die im polnischen Grenzwald sind, Essen und Trinken zu bringen? Traue ich mir zu, bei einer zivilen Seenotrettungsorganisation in die Crew zu gehen? Traue ich mir zu? Ne? Also immer mit diesem, nicht nur traue ich mir das zu, weil ich Sorge davor habe, wie krass können die Bilder sein, die ich sehe, sondern auch, bin ich bereit, fühle ich mich in der Lage, dieses Risiko einzugehen? Und das wirkt natürlich tierisch.
Ja. Ich glaube, ein sehr bekannter Fall, den ich noch dazu hinzufügen will, weil da die Situation bis heute wirklich richtig schwierig ist, das sind die zwei RettungsschwimmerInnen, also Sarah Mardini, die ist selbst Syrerin, und es gibt auch diesen bekannten Netflix-Film über sie und ihre Schwester, wie sie geflohen sind. Die sind Schwimmerinnen, und dann gibt es noch einen deutsch-irischen Rettungsschwimmer, Jean Binder, die 2018 in Griechenland verhaftet wurden. Die haben dort quasi auf den Inseln gearbeitet und Menschen, die mit dem Boot ankamen, mit rausgezogen. Und die wurden verurteilt, die wurden festgenommen, die waren 3 Monate in Untersuchungshaft, sind dann zwar auf Kaution freigelassen worden, aber die Anklage wegen oder die Vorwürfe wegen, also die Vorwürfe, die gegen die bestehen, ist Mitglied einer kriminellen Vereinigung und Menschenschmuggel, und die bestehen bis heute. Also es gibt bis heute keine Gerichtsverhandlung dazu und keinen Gerichtstermin. Und sozusagen seit 2018 ist dieses Verfahren quasi ausstehend. Und die warten sozusagen darauf, dass es irgendwann eine Entscheidung dazu gibt. Und das sind jetzt ja auch irgendwie 7 Jahre, in denen die einfach nur abwarten.
Ja, ich würde sagen, wir gehen in eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unsere Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
So, wir waren ja jetzt schon sehr auf der abstrakten Ebene angekommen, also was soll das Ganze eigentlich so als große Strategie, aber jetzt gucken wir uns doch nochmal konkreter, genauer auch nochmal an, was ist denn da eigentlich in Polen los? Wichtig für euch, die ihr zuhört, ist, wir zeichnen das ja auf vor dem nächsten Prozesstag in Hajnówka, der steht nämlich demnächst an. Und wenn wir uns jetzt das genauer nochmal angucken, Fabian, fände ich es gut nochmal, damit auch alle sich so ein bisschen das vorstellen können, bildlich vorstellen können. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wie laufen denn solche Hilfseinsätze an der Grenze von Polen zu Belarus auf der polnischen Seite, wenn die Leute da in den Grenzwald gehen, um Geflüchtete zu helfen, zu unterstützen? Wie sieht denn das eigentlich aus? Wie läuft denn sowas eigentlich ab?
Also das läuft so ab, dass die Helfenden eine Nachricht, ein Signal bekommen, wo Menschen sind, die Unterstützung gebrauchen können. Und gebrauchen können ist dann eigentlich schon harmlos ausgedrückt, die also wirklich in Not sind, weil eben dieser Wald dort wirklich sehr groß ist. Man kann sich da nicht gut bewegen. Es ist also wirklich einer der letzten Urwalde in Europa. Und die Leute, die dann so einen Notruf absetzen, sind auch tatsächlich in Not. Und die Helfenden, muss man sich so vorstellen, sind wie eine Feuerwehr oder ein Rettungswagen quasi im Dauer-Standby. Und sobald ein Notruf kommt, machen sie sich auf die Socken. Und die sind dann schon ein Stück weit vorbereitet. Die haben also schon eine Suppe, die immer da ist. Also was Heißes zu essen, heißen Tee. Klamotten, medizinische Ausrüstung, die sie schon bereitgelegt haben. Und in manchen Fällen oder in vielen Fällen bekommen sie auch schon Hinweise, wie viele Leute geht's, was wird am dringendsten benötigt. Und dann gehen die also, wann auch immer, Tag und Nacht, morgens um 4, in den Wald, versuchen die Menschen zu finden und unterstützen die mit dem Nötigsten, was sie brauchen. Und was so dieses darf das geschehen, ist das erlaubt, ist es, glaube ich, schon immer oder schon seit dieses Thema dort, seit dieses Problem dort ist, ein Thema. Also es gab, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Sperrzone und auch so immer wieder sozusagen Regeln, die dort aufgestellt werden, was die Helfenden tun dürfen und was nicht. Und ja, so läuft das im Prinzip ab und ja, es ist ein ständiges Verhandeln auch mit den mit der Polizei, mit den Soldaten dort. Also da ist also vieles in Bewegung.
Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, also jetzt so auch vom Gefühl her, also ihr müsst euch vorstellen, bis da ist es dunkel, es ist ein echter Urwald, es sind schmale, eher so Waldwege, auf denen du fährst, um dann irgendwann das Auto abzustellen und zu Fuß ins Unterholz zu gehen. Und dann begegnest du Grenzpolizei oder teilweise auch Armee. Und die haben Knarren dabei, also haben Knarren an der Seite, voll Tarnfarben uniformiert, halten dich an, weit entfernt von jedem anderen Menschen. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, die können im Prinzip machen, was sie wollen. So. Und das heißt, du bist da eigentlich auch mit einer ständigen Angst unterwegs, auch als Helfende. Und mit diesem Gefühl, zumindest ging das mir so, das kann auch echt volle Kanne ins Auge gehen, obwohl du selber eigentlich alles in Anführungszeichen richtig machst.
Und ich meine, wir wissen ja auch ein bisschen, dass die machen, was sie wollen. Also es gibt ja ganz viele Berichte über Pushbacks, richtig brutale Pushbacks zurück nach Belarus. Und das, obwohl Menschen sagen, ich will Asyl beantragen. Und also ich, was ich noch interessant finde, Fabian, vielleicht kannst du das auch noch mal erzählen, weil das ja auch Teil ist davon, was die HelferInnen machen, eben genau das zu beobachten. Also die HelferInnen sind ja nicht nur humanitäre HelferInnen, sondern die beobachten ja auch, was dort passiert, weil sonst ja eigentlich niemand zuguckt in diesem Grenzwald. Und wie das eigentlich abläuft mit dem Asylstellen, weil wie ich das verstanden habe, wird auch oft versucht zu verhindern, dass Menschen gepushbackt werden, indem Helferinnen übersetzen oder sagen, diese Menschen wollen Asyl beantragen, ihr dürft die jetzt nicht zurückschicken, auch wenn man am Ende nie weiß, ob sie es machen werden oder nicht.
Ja, so ist es. Also die Helfenden versuchen sozusagen auch Zeugenschaft abzulegen, da zu sein, haben auch oft Papiere dabei, die Menschen unterschreiben können, wo sie sozusagen darlegen, dass sie Asyl beantragen wollen. Und dann versuchen die Helfenden natürlich auch wirklich dran zu bleiben und nachzuvollziehen, was passiert mit den Menschen, wo landen die. Und zum Beispiel, wenn die in einem Krankenhaus anschließend sind, dann dort auch wieder hinzugehen und zu schauen, ist alles in Ordnung, werden die dort gut behandelt und oft sind dann eben Menschen verschwunden und dann eben nicht mehr da und man weiß, dass sie dann gepushbackt wurden. Also das ist ganz klar. Ja.
Und es gab ja auch jetzt nicht nur diesen Fall der Hainovka 5, sondern es gab ja vorher, ich glaube, ein paar Monate, vielleicht 2, 3 Monate vorher, im Winter 21, haben sie ja auch eine ganz krasse Razzia, eine ganz krasse Hausdurchsuchung gemacht bei einem der Häuser, wo die Freiwilligen, die ehrenamtlichen Leute gewohnt haben dort in der Region. Und haben es bis heute nicht genau klar, mit welchem Vorwurf das eigentlich passiert ist. Und haben alle Computer mitgenommen, haben Handys mitgenommen, haben die Leute verhört, haben das ganze Haus total auseinandergenommen. Das heißt, diese Willkür und dieses illegale Verhalten gegenüber den Geflüchteten, aber es gab halt auch immer wieder Vorfälle gegenüber den HelferInnen, wo mindestens, sage ich jetzt mal, die legalen Mittel ausgereizt worden sind, wenn nicht sogar, wäre jetzt mal so meine These, auch deutlich über die legalen Mittel hinausgegangen wurde.
Ja, und was ich auch interessant finde jetzt an diesem Fall, ist ja, dass die Ermittlungen wurden unter der nationalistischen PiS-Partei ja begonnen, aber sie werden ja jetzt weitergeführt unter der neuen liberalen Regierung. Und das ist ja auch ein klares Signal, diese Kriminalisierung, so wie sie damals gemacht wurde, weiterzuführen.
Ja, und das ist ja total bitter. Also, weil als es die Wahl gab in Polen und die alte rechte PiS-Partei abgewählt worden ist und die Tusk-Regierung gewählt wurde, das hat ja unheimlich viel Hoffnung gegeben in Polen. Also gerade für Leute, die eher so im Menschenrechtskontext unterwegs sind. Und es ist ja im Rahmen des Wahlkampfs ist ja auch dieser polnische Film Green Border rausgekommen und überall in Polen gezeigt worden, mit als wo es um die Gräueltaten, die fürchterliche Situation da an der Grenze Polen-Belarus geht. Und das war ja gerade auch von der Zivilgesellschaft, von den Aktiven in der Zivilgesellschaft, große, große, große Hoffnung, dass mit dieser neuen Regierung sich gerade auch da was ändern würde. Eine menschlichere, eine liberalere Politik und Praxis zu Flucht und Asyl geben würde. Und das ist jetzt ja total erschütternd.
Ja, und es ist ja nicht nur das, ne? Also Polen hat im März, glaube ich, hat der polnische Senat ein neues Gesetz verabschiedet, mit dem man das Asylrecht vorübergehend aussetzen kann. Und damit ist Polen das erste europäische Land, das die Möglichkeit hat, das Asylrecht einfach auszusetzen, was natürlich gegen europäisches und internationales Recht verstößt und was ja dadurch ein ganz klares Signal ist, dass man bereit ist, vieles einzugehen, um Menschen daran zu hindern, nach Polen zu kommen. Was, glaube ich, niemand von dieser Regierung oder die meisten nicht von der Regierung erwartet hätten.
Ja, und das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit diesem Fall jetzt von Hainovka, dass es eigentlich Unrecht ist oder dass es sich nicht, oder auch von den mit dem Boot in Italien, dass sozusagen es nicht zu einer Verurteilung kommt, aber trotzdem wird das erstmal gemacht. Und bis dann sozusagen dagegen geklagt wird oder dass dann wirklich rechtlich festgestellt wird, dass es eigentlich nicht rechtens ist, so viel Zeit vergangen und so viel, schon Schlimmes passiert, ja.
Ja. Und auch das ist ja eine sehr, sehr beliebte Strategie der, ich sage jetzt mal, Herrschenden in Anführungszeichen. Also genau sowas zu tun und dann zu sagen, ja, also ob da jetzt 5 oder 6 Jahre später irgendwann mal ein Urteil kommt, was sagt, hättet ihr nicht machen dürfen, das ist haben wir es dann schon gemacht, was wir machen wollten, das kann nicht rückgängig gemacht werden. Und das Zweite ist, in der Regel bringen solche Urteile, das interessiert auch kein Schwein mehr. Also ganz viele, die Medien in Deutschland haben sich überschlagen und darüber berichtet, als 2017 dieses Schiff Juventa festgesetzt wurde. Das gab tierische Berichterstattung. Die Berichterstattung darüber, dass es letztendlich einen Freispruch gab, 7 Jahre später, die musste mit der Lupe suchen. So. Und das heißt auch von der, sag ich mal, von der Öffentlichkeitswirksamkeit, von der Propagandawirkung, ist natürlich zu verkünden, wir können das Asylrecht auch ruhig mal aussetzen, macht Schlagzeilen. Wenn irgendwann 3, 4, 5 Jahren irgendwo vom Europäischen Gerichtshof mal kommt, das hättet ihr nicht machen dürfen, das wird eine Fußnote.
Ja, und das finde ich auch das Krasse daran, dass es im Prinzip eigentlich erstmal darum geht, eine Schlagzeile zu machen. Also wir tun was gegen Migration. Ne? Und es hat aber trotzdem Auswirkungen auf Menschen. Also die Menschen sind denen quasi egal. Es geht nur darum, Stärke zu zeigen. Das ist ja jetzt auch, was wir jetzt bei uns sehen. Aber eigentlich sind viele dieser Dinge, die dort eingeleitet werden, die gemacht werden, sind nicht rechtens, sind illegal. Aber es geht nicht darum, sondern es geht darum, sozusagen Propaganda zu machen, Stärke zu zeigen und wir tun was und so weiter. Und dass es dann aber so viele krasse Auswirkungen auf Menschen hat, das wird dann quasi ignoriert.
Na, und was es natürlich auch noch macht, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, Fabian, ist, es verschiebt die Wahrnehmung davon, den Konsens in der Bevölkerung von dem, was okay ist und was nicht okay ist. Das heißt, genau das, was du sagst, die sehen Menschen nicht als Menschen, die behandeln Menschen nicht als Menschen. Das wird immer mehr okay. Das wird immer mehr gesellschaftlicher Konsens. Wenn gesagt wird, man kann das ruhig tun, das ist schon okay. Und so ein wichtiger Teil der auch der philosophischen, soziologischen Auseinandersetzung nach der Nazizeit, nach dem Zweiten Weltkrieg in Richtung, wie konnte das bloß möglich sein? Warum haben da bloß so viele mitgemacht? Hat sich ja damit beschäftigt, du musst die anderen erstmal entmenschlichen. Und dann kannst du sie auch umbringen, dann kannst du sie auch foltern, dann kannst du sie letztendlich auch vergasen. Aber erstmal musst du sie entmenschlichen. Und diese Rhetorik, was du sagst, Fabian, ne? Diese Schlagzeilen, diese starken Worte, scheißegal, ob es illegal ist, wir posaunen das jetzt trotzdem erstmal raus, das verschiebt das Millimeter für Millimeter für Millimeter in die Richtung von, das kann man mit, in Anführungszeichen, diesen Leuten schon machen.
Ja, das ist einfach, also ich glaube, das ist richtig, das ist so wahr, aber das tut irgendwie so weh, das auszusprechen.
Aber ich denke, wir müssen das halt auch. Also ich finde, dieser eine Teil ist tatsächlich, was läuft da jetzt juristisch und wie kann man diese 5 Betroffenen, diese 5 Angeklagten da unterstützen? Wie kann man da auch öffentlichkeitsarbeitsmäßig das immer wieder hervorholen aus der Versenkung, aus der Unsichtbarkeit und sagen, das ist Unrecht, was da passiert? Hilfe und HelferInnen zu kriminalisieren ist immer Unrecht, denn humanitäre Hilfe geht vor. So, und das ist unverzichtbar und auch diesen juristischen Streit immer wieder einzugehen und sich nicht wegzuducken, ist unverzichtbar. Aber das andere müssen wir halt auch immer wieder aussprechen. Wenn ihr das macht, wenn ihr das sagt, wenn ihr das druckt, wenn ihr das durchgehen lasst, seid ihr einen Schritt näher dran, Menschen auf der Flucht zu entmenschlichen.
Was ich halt auch noch wirklich interessant finde, ist, dass es ja offensichtlich wirklich auch darum geht, diesen Diskurs zu verschieben und die Empfindung in der Gesellschaft dazu zu verändern und irgendwie, was Fabian auch sagte, so zu zeigen, wir machen was, weil faktisch führen ja diese ganzen Maßnahmen nicht dazu, dass weniger Menschen kommen. Ne? Also man hat irgendwie einen riesigen Grenzzaun gebaut, man benutzt die krasseste Überwachungstechnologie, man macht illegale Pushbacks, in diesem Wald sterben Menschen, da gehen Menschen verloren und so weiter. Und trotzdem steigt die Zahl der Menschen, die über diese Grenze kommen, weil die Situation der Welt halt so ist, wie sie ist und Menschen fliehen müssen. Also ich habe es im Voraus recherchiert und 2024 hat, also das ist, was die polnischen Behörden sagen, gab es 30.000 Versuche, die Grenze zu überqueren. 2022 war das nur 15.000. Also es ist offensichtlich angestiegen. Und diese Maßnahmen führen dadurch ja offensichtlich nicht dazu, dass weniger Menschen kommen, obwohl das ja das Ziel zu sein scheint. Und was ich mich dabei halt auch frage, ist, was denken die eigentlich, was die Konsequenz davon ist, wenn niemand mehr in diesen Wald geht und hilft? Also das würde ich auch gern mit euch durchdenken. So, also was, ja, es soll irgendwie Abschreckung sein, aber zu was führt es dann eigentlich am Ende?
Ja, ich meine, diese Diskussion hast du ja zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer jetzt vor ein paar Jahren im Prinzip schon durch. Damals ist der damalige Chef von Frontex, der Fabrice Legerie, war, glaube ich, einer der ersten, der diese Legende von den sogenannten Pull-Faktoren in die Öffentlichkeit und in die Medien gebracht hat. Und diese sogenannten Pull-Faktoren, wo es wirklich wissenschaftliche Untersuchungen gibt, dass die absoluter Müll sind, besagte Leute, die übers Mittelmeer fliehen, fliehen deshalb, weil sie angezogen werden davon, dass es zivile Seenotrettungsschiffe gibt. Und wenn es keine zivilen Seenotrettungsschiffe geben würde, dann würden viel weniger Leute versuchen, übers Mittelmeer zu fliehen. Und das ist die gleiche Logik, wie zu sagen, die Menschen, die zivilen HelferInnen, die humanitären HelferInnen in Polen, auf der polnischen Seite der Grenze, die sind die ziehen Menschen auf der Flucht an, und Menschen auf der Flucht kommen über, versuchen über diese lebensgefährliche Grenze Belarus-Polen zu kommen, weil sie wissen, dass es dort humanitäre HelferInnen gibt. Die werden von denen angezogen. Und wenn sie nicht gäbe, würden sie nicht kommen.
Ja, das ist natürlich absoluter Quatsch. Das ist, wenn ich bei mir Feuer lege, weil ich weiß, die Feuerwehr kommt ja.
Ja, ganz genau. Das macht mich halt auch so wütend, weil die Situation ähnlich ist, zum Beispiel an der Grenze zwischen Serbien und Kroatien, Serbien, Ungarn, Bosnien, Kroatien, wo immer wieder Menschen versuchen, die Grenze zu überqueren und dort auch teilweise im Wald leben. Dass dort nicht seit Jahren Leichen in diesen Wäldern gefunden werden, ist nur, weil kleine Organisationen dort in die Wälder gehen und Menschen versorgen mit Nahrung, Wasser, Kleidung und so weiter. Wären sie nicht da, würden trotzdem Menschen versuchen, über diese Grenze zu kommen. Aber es wäre einfach viel, viel größeres Leid, das einfach an Blutes an den Händen Europas kleben würde. Und genau das Gleiche einfach an der polnisch-belarussischen Grenze. Wären die Helferinnen nicht dort, würden dort einfach sehr, sehr viel mehr Menschen sterben. Aber es würden nicht weniger Menschen kommen. Und dass das irgendwie nicht gesehen wird, dass dieses, dass es nicht ein viel größeres Leid noch in Europa gäbe, wenn es nicht ganz viele Aktivistinnen gäbe und kleine NGOs gäbe, die sich darum kümmern, das macht mich einfach fassungslos. Es ist für mich einfach so ein Trugschluss zu denken, dass Kriminalisierung dazu führen wird, dass dann dort weniger Menschen an den Grenzen sein werden.
Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das das Ziel ist, Lisa. Aber was es definitiv geben wird, ist, wenn wir ausreichend, wir jetzt mal im Sinne der europäischen Regierung, wenn wir ausreichend kriminalisieren, ist, es gibt weniger Bilder, es gibt weniger Berichte, es gibt weniger, wie du vorhin erzählt hast, Fabian, weniger ZeugInnen über illegale Dinge, die passieren, über Leichen, die irgendwo rumliegen im Wald und verwesen, wird nicht berichtet, weil sie niemand findet, außer den Grenzbehörden, und die melden es nicht. Also, und das Gleiche ja auch im Mittelmeer. Also wie gesagt, da sind wir schon ein paar Jahre weiter in dieser Spirale. Und auch da ist es ja, wenn diese verdammten blöden Seenotrettungsschiffe, die Zivilen, nicht mehr da sind, dann gibt es endlich keine Berichte mehr über die Geflüchteten, die dort ertrinken. Da gibt es keine Zahlen mehr, weil es nicht mehr dokumentiert wird. So, ich weiß gar nicht, ob das Ziel wirklich ist und ob die wirklich so bescheuert sind anzunehmen, wenn wir das machen, dann kommen die nicht mehr. Und ob nicht viel eher die Hoffnung darauf ist, dann gibt es keine Zeugen, keine BeobachterInnen, keine Öffentlichkeit mehr.
In jedem Fall will man sich der Verantwortung nicht stellen, die man für diese Menschen auch hat, weil es ja Gründe gibt, dass die Leute herkommen. Und die haben auch mit dem zu tun, wie wir leben und was wir geerbt haben. Und dem möchte man sich nicht stellen. Und deswegen macht man genau so eine Spagate und so eine Dinge.
Also dass, wenn wir über Beseitigung von Fluchtursachen reden, ne, was ja immer gerne wieder getan wird in der Öffentlichkeit, dass wir dann darüber reden müssen, dass wir hier unser Leben ändern müssen und unseren Konsum ändern müssen und dass wir unseren globalen Umgang mit Wirtschaft und Handel und Kriegen und Rüstungsexporten ändern müssen, wenn wir Fluchtursachen beseitigen wollen.
Ja, ich finde auch immer ganz bezeichnend, wenn man sich Grenzen anschaut. Ne? Also unsere Grenze nach Polen ist zum Beispiel die Oder und die Neiße. Ist halt ein Fluss. Irgendwie kann man sagen, ja okay, auf der einen Seite leben vielleicht Leute und auf der anderen Seite leben Leute und naja, vielleicht gibt es eine Brücke, aber die kommen dann nicht oft drüber. Ne? Könnte man wirklich sagen, okay, auf der einen Seite wohnen die wohnen ein bisschen weiter östlich und die anderen wohnen ein bisschen weiter westlich. Aber wenn man sich dann Grenzen in Asien anguckt oder in Afrika, dann sind es einfach gerade Striche. Einfach komplett mit einem Lineal gezogen. Und das haben die Menschen dort nicht gemacht. Das sind keine Grenzen. Das haben Europäer gemacht, diese Grenzen gezogen. Und da braucht man sich eigentlich nicht wundern, dass es da Probleme gibt.
Ja, das heißt, unser koloniales Erbe, unsere aktuelle Wirtschaftspolitik, unsere immer noch sehr ausbeuterischen Handelsbeziehungen mit gerade auch zum Beispiel Ländern in Afrika, Fluchtgrund Nummer 1, 2 und 3 vielleicht. So. Hm. Aber jetzt lass uns doch mal, jetzt sind wir ganz global geworden, lass uns doch mal ganz kurz noch mal einen letzten Blick nach Hainovka richten. Die werden jetzt ihren nächsten Prozesstag haben demnächst. Was kann man denn machen? Was kann man denn machen, wenn man die unterstützen will? Was kann man denn machen, wenn man will, dass das nicht untergeht, dass das nicht unter ferner Liefen bestenfalls eine Randnotiz wird und bleibt?
Man kann Wir Packen's an unterstützen, weil wir nämlich dahin fahren, mit den Leuten in Kontakt sind und uns anhören, was die brauchen und das versuchen zu liefern.
Ja, und ich glaube, man muss einfach ganz viel darüber sprechen. Also Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, weil es, dass wir darüber Bescheid wissen, dass es aktuell passiert, ist, glaube ich, wirklich nur, weil wir in diesem Bereich tätig sind und uns dafür interessieren. Aber ich glaube, dass es ganz wenig Menschen nur wissen. Und tatsächlich ist, glaube ich, die Bedeutung von diesem Urteil für humanitäre Hilfe in Europa sehr groß. Und diese Absurdität davon, um was es eigentlich gerade geht, nämlich tatsächlich Nothilfe, Nahrung und Kleidung, die muss man irgendwie aufzeigen. Darüber müssen wir reden.
Das heißt, wir müssen, sollten Organisationen unterstützen, wie jetzt uns, Wir Packen's an, die sich da konkret unterstützen. Wir müssen unbedingt gucken, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Einerseits der Fall selber und die Menschen, die davon betroffen sind. Und andererseits, was du gesagt hast, Lisa, auch die Bedeutung, die das hat. Denn wenn die damit durchkommen, also Suppe und Decken zu bringen, dafür kann man in den Knast kommen. Was heißt denn das dann? So für die nächsten Jahre von Unterstützung für Menschen auf der Flucht, die eben, wie Fabian gesagt hat, die, ne, weil die sich aus der Verantwortung stehlen, die Regierungen, die Unterstützung, die sie kriegen, nicht von staatlicher Seite bekommen oder die Unterstützung, die sie brauchen.
So. Ja, und deshalb auch unbedingt Solidarität zeigen mit den Menschen, die diese Arbeit machen, ne? Weil offensichtlich werden ihnen so viele Steine in den Weg gelegt. Und es ist sehr komplexe und sehr gefährliche Arbeit. Und wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir diese Menschen mit unserer vollen Solidarität und mit allem, was wir ermöglichen können, unterstützen, damit das Menschen weitermachen. Und damit man auch den Menschen, die sie abschrecken wollen, zeigt, ihr könnt uns mal, wir werden weiter unsere Menschlichkeit bewahren und den Menschen helfen, die ihr hier gerade einfach im Grenzwald erfrieren oder verhungern lassen wollt.
Ja, da hast du absolut recht, Lisa, weil Miriam hat's ja vorhin erzählt, wie mutig diese Leute sind, die dort nachts in den Wald gehen und sich diesen Situationen stellen. Also kann ich nur unterstützen, wir sollten da helfen, ja.
Das heißt, alle, die ihr das jetzt angehört habt, guckt mal, wie ihr da was tun könnt, guckt, wie ihr die Leute unterstützen könnt, guckt, wie ihr das Thema nicht verschwinden lasst, unterstützt die, die selber helfen. Unterstützt gerne natürlich auch Wir Packen's an. Wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema. Guckt bei uns auf Social Media, wenn es da aktuelle Entwicklungen gibt, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Ja, und bis zum nächsten Mal. Danke, Fabian und Lisa.
Danke euch.
Danke euch und danke fürs Zuhören.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.